Ja, hallo Verena. Grüß dich zum Interview. Was wir übers Internet machen. Du bist in Berlin, ich bin auf Gomera. Ja, du sprichst ja von dir selbst als Püppi auch. Finde ich irgendwie interessant. Also, wie ist es jetzt? Spreche ich jetzt mit dem Püppi, also dieser Person, die das Leben spielt, oder spreche ich authentisch mit Verena?
Das ist eine lustige Frage. Spreche ich authentisch mit Verena? Ich würde ja mal sagen, Verena ist der Name, den das Püppi irgendwann bekommen hat. Aber es ist auch schon witzig, wie du gerade eingestiegen bist mit, du sprichst ja von dir als Püppi, weil ich jetzt auch gerade vor ein paar Tagen saß ich an einem Text, wo auch das zwar nur in einem Nebensatz drin angesprochen wird, aber ich finde das eigentlich eine bittersüße Ironie, dass ich inzwischen tatsächlich auch von Leuten, die mir Mails schreiben und so, dann manchmal mit Hi Püppi angesprochen werde. Weil das so eigentlich genau das Dilemma wunderschön auf den Punkt bringt. Also das Dilemma, in dem man steckt, wenn man versucht, über das Unaussprechliche zu sprechen und dann irgendwie noch so ein griffiges Bildchen dafür erfindet, wie, ja, also da gibt es das Püppi und eigentlich liege ich aber auf meiner inneren Hängematte und gucke mir das an. Wenn das andere Püppis hören, sage ich mal, dann kommt bei denen an, ah ja, sie ist Püppi. Also, damit sage ich jetzt nicht, dass du Püppi bist, aber also Suchende, würde ich schon sagen, identifizieren sich mit Püppi. Und genau so ist das natürlich überhaupt nicht gemeint. Also, ich bin weder das Püppi noch der Name des Püppis. Also, ich bin weder das Plastikding mit den blonden Haaren noch der Schriftzug Barbie, ja, so ein bisschen so in die Richtung ist die Frage formuliert gewesen. Und das macht das halt auch so schwierig, überhaupt darüber zu reden. Ja. Es ist ein lebendes Paradox und es lässt sich überhaupt nicht, auch nicht nur für eine Sekunde, auf irgendetwas festnageln. In dem Moment, in dem man es versucht festzunageln oder auch überhaupt nur temporär in irgendeine Form zu gießen, ist schon vorbei. Also das sieht man genau daran, dass ich sage einmal Püppi und das ist was passiert. Ja, also es ist hoffnungslos. Macht nichts, aber es ist hoffnungslos.
Also bei mir ist es mit dem Püppi schon so angekommen, denke ich, wie du es gemeint hast, ne? Dass da eine bestimmte Distanz ist oder dass du dich einfach als Leben und Bewusstsein siehst, was gespielt wird, um das zu betonen. Das ist bei mir schon so angekommen. Und das hat bei mir eigentlich direkt ausgelöst, dass ich auch mal so auf mich geschaut habe, in dieser Art, als wäre es nur eine Figur, also ein Püppi. Und das fand ich irgendwie
Ja,
relaxend.
super. Wenn es dafür geholfen hat, also wenn es quasi wie eine Übung, wie eine Einladung zu einer Übung oder zu einer Sichtweise ist, dann ist super. Das ist noch das Beste, was mit bei rauskommen kann, sage ich mal.
Weil dass das nicht als neuer spiritueller Name gedacht war, das war mir
Ja,
eigentlich
nee,
klar,
aber ne, das ist so, also das, ne, was ich gerade versucht habe zu erklären. Also eigentlich wäre es ja zutreffender, wenn dann Leute, nachdem sie meine Püppi-Terminologie gehört haben, dann sagen, na du auf der Hängematte oder na du Bewusstsein, ja, aber nein, stattdessen wird gesagt, na Püppi, ja. Das ist so. Ja, wir sind halt in der Welt der Formen, ja. Da wird es auch wahrscheinlich bleiben. Das ist echt schwer, ja. Aber toll, wenn das bei dir dazu geführt hat, dass du das mal auch mal einfach diese Sichtweise einnimmst, weil das eben das Das ist manchmal gar nicht so schwer. Also das ist gar nicht so ein Hexenwerk. Das kann man ja einfach mal ausprobieren.
Du hast gesagt, was du nicht bist und was du bist, kannst du das sagen?
Ja, das macht's, ist auch nicht sehr viel leichter, sagen wir es mal so. Also, weil dann müsste ich mich wahrscheinlich der tausendfach gehörten Allgemeinplätze bedienen, die quasi, ja, wahrscheinlich alle, die du interviewst, irgendwann mal raushauen, ne, also alles und nichts und auch sowohl als auch und auch weder noch. Also es ist wirklich total schwer in Worte zu fassen. So. Weil, also ne, es gibt ja zum Beispiel, nehmen wir mal eine, glaube ich, noch nicht ganz totgepeitschte, aber auch schon viel genutzte Metapher, ist ja die mit der Leinwand. Ja, also, ne, wo es dann immer so schön heißt, du bist nicht der Film, der auf der Leinwand spielt, du bist die Leinwand. Ja, aus meiner Sicht ist das ein guter Zwischenschritt und macht auch viel klar. Also wenn ich zum Beispiel, ich gebe ja so Meditationsworkshops für absolute Einsteiger, was mir auch echt großen Spaß macht. Die sind noch nicht so verkorkst von spirituellen Konzepten. Ja, genau. Also die haben dann zwar andere Begriffe im Kopf, also da fallen dann manchmal Leute wirklich aus allen Wolken, wenn ich ihnen sage, du bist nicht deine Gedanken oder sowas, aber also die sind halt in anderer Hinsicht noch nicht so verkorkst und noch nicht so spirituell übersättigt, sage ich mal so. Ne? Dafür ist zum Beispiel diese Leinwandmetapher total super. Ja, also um das klar zu machen, so wie als würden die Gedanken sind der Film, der auf der Leinwand läuft, du bist aber die Leinwand und nicht die Gedanken und was auch immer. Also das ist ein ganz gutes Bild und ein Zwischenschritt, aber das ist immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also das geht ja von da dann noch weiter. Also der sozusagen das Bild mit der Leinwand und dem Film, der da drauf läuft, das könnte man auch sagen, ist sowas wie der Zeugezustand, der Beobachter. Ja? Dass man so ziemlich abgekoppelt von all dem, was um einen herum passiert, so dass alles sieht und unberührt ist. So. Und man könnte auch auf die Idee kommen, dass, wenn ich das mit dem Puppy und der Hängematte sage, dass es sowas Ähnliches, ja. Es geht aber weit darüber hinaus. Es verlässt auch diesen Punkt. Weil das ist ja auch schon wieder eine neue Dichotomie. Ja? Also, und wenn es dabei bleiben würde, dann wäre es halt von mir aus einfach eine neue Dichotomie, dann würde ich das auch sagen. Nur es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht dabei, Püppi oder Film und hier Hängematte oder Leinwand. Das ist nicht. Das ist der Punkt, den man noch am griffigsten erklären kann. Danach wird es einfach erst überhaupt richtig wild. Ja? Weil danach ist es eigentlich mehr so was wie so eine Art, also man könnte fast sagen, nur dass es das natürlich auch wieder nicht ganz trifft, als wäre man in so einem fraktalen, fast so LSD-artigen Dauerzustand, nur dass ich ja halt überhaupt nicht drauf bin. Ich bin ja total klar. Also ich kann ja auch einkaufen gehen und das ganz normal machen. Ich kann auch komplizierte Gedanken haben, ja, und so weiter. Aber es ist trotzdem quasi alles stapelt sich über und nebeneinander in der Unendlichkeit oder sowas. Also
ja, es heißt ja auch so, Beobachter ist schon einer zu viel, ne? Also.
ja, das könnte man sagen. Oder immer noch einer zu viel.
Immer noch einer zu viel, ne? Oder ist einer ist überhaupt zu viel, wenn einer da ist.
Ja, wobei es ist ja auch nicht keiner da. Also das ist ja halt das da wird's dann halt einfach echt wild, ja? Also das ist eben so. Ja, es gibt ja im Englischen den Ausdruck, it's turtles all the way down. Ja? Also was so ein bisschen darauf verweist, also man kann zum Beispiel kein Wort endgültig ausdefinieren. Ja? Das geht nicht, weil dann müsste man alle anderen Worte auch endgültig ausdefinieren und das geht halt nicht, weil das alles relativ ist. Ja? Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also man kann nicht, man findet da überhaupt kein Ende damit. Ja? So. Das ist, dazu kann man zum Beispiel sagen, it's turtles all the way down. Und das kam mir gerade gestern Abend kurz vorm Einschlafen, weil ich da auch mal wieder so mich mit dem Erleben einfach befasst habe und mir das auch mal wieder versucht habe, irgendwie, der Verstand hört halt nicht auf und versucht will es irgendwie doch begreifen, auch wenn er weiß, das wird eh nichts, aber hat ja halt nichts Besseres zu tun. Und jedenfalls, da wurde mir dann auf einmal so klar, ja, und für das Erleben, was ich habe, ist es tatsächlich nicht nur so, es ist nicht nur it's turtles all the way down, nein, sondern es ist auch noch turtles all the way up. Und selbst damit ist nicht genug, ist es auch turtles nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Eigentlich it's turtles everywhere. Also das, es ist völlig hoffnungslos. Bitte? Im Prinzip eben so ein fraktales Strukturerleben, das, ich könnte auch sagen, um es ganz einfach zu machen, Pantarei, alles fließt, wobei da fehlt mir dann wieder ein bisschen das strukturelle Element da drin. Das hat schon auch Struktur. Ja, das ist nicht einfach nur ein amorpher Fluss, sondern es ist schon eher sowas, ein Fluss mit Wabenmuster. Sozusagen. Ja, und sozusagen, quasi in dem Sinne wären diese Waben, wären die Turtles.
Okay.
Und so kann man sich das vielleicht vorstellen, wie als wenn die relative Welt sozusagen ein Wabenmusterartige Netzstruktur wäre. Und das alles ist aber im Absoluten enthalten. Und das alles bin ich und zugleich ist das alles gar nichts. Und das ist permanent so, das Erleben. Und das kann man einfach nicht, also das kann man ja schon kaum aussprechen. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand von den Leuten, die das Interview nachher gucken, auch nur ansatzweise kapiert, wovon ich da gerade rede.
Und ist es im Grunde auch nicht so interessant, weil jeder das sowieso anders erlebt oder erleben wird, wenn das jetzt noch nicht so erlebt?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass das Erleben als solches sich dann, also wenn man eben dieses Erleben hat, ja, was sich aus meiner Sicht eben durchs Erwachen einstellt, dann glaube ich nicht, dass sich das dann großartig unterscheidet. Es ist nur so wahnsinnig schwer, das zu überprüfen. Ja? Weil ich kann ja jetzt nicht mal eben mich in dein Püppi reinsetzen, sozusagen, zum Beispiel. Ne? Und es ist halt verbal, es ist halt kaum zu verbalisieren, also eigentlich gar nicht. Das heißt aber nicht, dass das Erleben ein anderes ist.
Ja. Und man muss mit einem Menschen in einer bestimmten Resonanz sein, um das vielleicht mitzukriegen. Ne? Und wenn man nicht die Resonanz zu dem Menschen hat, also mir geht es so, dann weiß ich nicht, ist das nicht da oder kriege ich das nur nicht mit, weil es irgendwie anders ausgedrückt wird oder sich anders zeigt.
Ja, das ist so ein Punkt. Da beschäftige ich mich auch zurzeit ganz viel damit. Also so ein bisschen mit der Frage, woran merke ich eigentlich sozusagen, ob ich mit jemand anderem, ob wir vom selben reden. Ja, also gerade wenn es um dieses Erwachtsein und so weiter geht, da könnte man ja aufs schmale Brett kommen, sozusagen, ja, wir benutzen ja das gleiche Vokabular, also meinen wir auch dasselbe. Ne? Also das ist ja gern genommene Abfahrt, sage ich mal. Das kann aber tatsächlich total unzutreffend sein. Also man kann das gleiche Vokabular benutzen und trotzdem was völlig Unterschiedliches meinen. Und man kann natürlich auch völlig unterschiedliches Vokabular benutzen und dasselbe meinen und alles dazwischen. Und dann, was du eben sagst, kommt auch noch dazu, wir sind ja auch alles eben Menschen und ne, auch ich sehe ja eine Form und mache mir darüber dann irgendwie, dann kommt quasi automatisch eine Interpretation zustande. Und dann ist wirklich halt eben die Frage, woran mache ich denn jetzt fest, ob wir quasi vom selben reden oder nicht. Ja? Wenn es die Form nicht sein kann und soll, wenn es die Worte nicht sind und sein können, was ist es denn dann? Ne? Also finde ich auch ganz, ganz schwierig, muss ich sagen. Also habe schon 3 Entwürfe angefangen für einen Blogartikel zu dem Thema und komme nicht weiter damit. Also ich habe schon überlegt, ob ich es einfach lasse. Also,
das ja, ist es denn wirklich so,
zu versuchen.
Wirklich so wichtig, also zu wissen, ob wir vom Gleichen reden? Also, ich meine, ja. Es ist im Endeffekt auch nicht zu ergründen.
Doch, also ich, also ja, es ist nicht im Endeffekt zu ergründen. Also ganz, und das ist ja nicht nur beim Erwachen so, sondern es ist ja bei allem so. Also wir könnten uns jetzt auch eine Stunde über die Farbe Blau unterhalten und wüssten am Ende vermutlich trotzdem nicht, ob wir dasselbe meinen. So. Jedenfalls nicht zu 100%. Also 100%ige Gewissheit kann man darüber nicht bekommen. Da finde ich allerdings schon, gerade weil das so schwierig ist, gerade weil Sprache so viele Fallstricke hat, so viele Chancen bietet, sich zu missverstehen und so weiter, gerade deshalb sollte man versuchen, sich da an die größtmögliche Genauigkeit anzunähern. So. Weil sonst kann man es halt auch gleich lassen. Also sonst braucht man sich dann auch gar nicht mehr unterhalten. Oder, ja, weiß ich nicht. Also ich wüsste sonst dann einfach auch nicht, wozu ich mich unterhalte. Also weil für mich ist miteinander reden halt in der Regel, geht es dabei um Verständigung. Ja? Und dann, wenn das dann nicht wichtig ist, ob man sich versteht, dann braucht man ja gar nicht sprechen. So. Und wenn es dann gerade noch um sowas Diffuses geht oder um sowas schwer Ausdrückbares wie das Erwachen, was aber doch auch für viele Leute doch einfach auch so einen hohen Stellenwert hat und so wichtig ist, also dann finde ich schon, da muss man sich ganz besonders große Mühe geben, herauszufinden, ob man überhaupt das Gleiche meint. Und das muss ja nicht heißen, wenn sich jetzt zum Beispiel rausstellt, uff, Wir reden gar nicht vom selben Himmel. Zwar hat der zu 98% die gleichen Eigenschaften, aber jetzt haben wir rausgefunden, was weiß ich, meiner ist pink und deiner ist grün. Dann wäre es ja auch spannend, also oder wichtig, dass man dann gar nicht anfängt zu sagen, ja, und weil meiner grün ist, bin ich besser wie du. Ja? Sondern dass man dann mal versucht rauszufinden, woran könnte das denn jetzt liegen? Warum ist jetzt dein Himmel grün und meiner ist pink oder so. Ja, was ist da genau der Unterschied? Gibt es eine Möglichkeit, die Farben anzugleichen oder hat es bestimmte total sinnvolle Gründe, dass das unterschiedliche Farben sind und so weiter? Ja, also das wäre ja eigentlich auch total, könnte sehr fruchtvoll sein für im Sinne der Weiterentwicklung von allen. Ja, und zwar damit meine ich wirklich alle. Egal, ob man nun erwacht ist oder nicht erwacht oder sich nur für erwacht hält und es gar nicht ist oder sich für unerwacht hält und dabei schon längst total erleuchtet ist. Einfach für alle. Es könnte total fruchtbar sein, sich da mal ein bisschen mehr Mühe zu geben, rauszufinden, wovon wir da eigentlich alle reden. So.
Ja, verstehen und teilen finde ich ja durchaus was sehr Positives und Schönes. Aber ich sehe da jetzt auch nicht so das Problem, weil im Grunde will ich mich nur austauschen und verstehen bei jemandem, wo ich Resonanz habe. Und wenn da Resonanz ist, dann ist das auch möglich, meiner Erfahrung nach. Aber für mich gibt es dann auch eben wieder so eine bisschen negative Seite, dass eben dieses Verstehen in ein Beurteilen leicht münden kann, so in der Art, ja, der hat's und der hat's nicht und der ist erwacht und der nicht, und das ist, ja, meiner Meinung nach bringt das wieder Trennung, ne? Diese Unterscheidung.
Ich weiß schon, was du meinst, glaube ich. das ist aus meiner Sicht irgendwie auch so eine Gratwanderung, ne? Also, es gibt ja wirklich Leute, die füllen ein gerüttelt Maß ihrer Freizeit oder überhaupt ihres Lebensinhaltes anscheinend damit, spirituelle Lehrer in der Luft zu zerreißen. Ja? Das ist ja schon fast ein eigenes Berufsbild, würde ich mal sagen, in Internetzeiten. Da würde ich schon auch sagen, ja, also wem das jetzt was bringen soll, sehe ich jetzt nicht so unbedingt. Da sehe ich vor allen Dingen ein Ego, was an der Arbeit ist und versucht, sich einfach von der eigenen Bedeutungslosigkeit abzulenken. Damit ist niemandem so großartig geholfen. Allerdings, also die einerseits die Gift und andererseits auch die Intention. Also wenn es jetzt quasi wirklich nur darum geht, Scheiße auf andere zu schmeißen, sozusagen, um sich selbst zu überhöhen, da bin ich ganz bei dir, dann ist das einfach totaler Murks. Ja. Aber gar nicht, also aus meiner Sicht gar nicht so sehr, weil das dann Trennung bringt, weil Trennung ist, solange es Leute gibt, die quasi sagen, so, jo, ich bin jetzt hier Satsang-Lehrer. Also solange es dieses Grundkonzept gibt, ja, da sitzt ein Erleuchteter und da sitzen Leute, die hören dem zu, da ist schon Trennung. In dem Moment ist da automatisch Trennung. Und aus meiner Sicht ist auch Trennung gar nicht so sehr das Problem. Also da sind wir wieder bei dem Paradox. Also ich sehe in der Trennung auch schon gar keine Trennung mehr. echt schwierig rüberzubringen. Beziehungsweise ich sehe auch in dem prinzipiellen Fakt, dass der Verstand, wenn er auf eine gesunde Art funktioniert, natürlich dazu da ist, Dinge zu unterscheiden und auch Dinge zu beurteilen, und dass das seine ganz natürliche und auch gesunde Funktion ist, das ist überhaupt erstmal noch kein Problem. So, ja, also ohne einen beurteilenden und trennenden, also der Verstand quasi als Sortierfunktion der Realität, der auch mal sagen kann, nee Leute, also das ist jetzt nun wirklich kein rechter Winkel. Oder nee Leute, über die Brücke kann niemals eine Kutsche fahren, das Ding wird zusammenbrechen. Ja? Für sowas ist das total gut. Das ist ein funktionierenden, urteilenden Verstand gibt, ja, ist es auch hier, die Dosis macht das Gift. Und ich finde es schon gut, auch mal sozusagen da eine Art, also sich da auch nicht davor zu scheuen, auch mal quasi so in Richtung Qualitätsmanagement zu denken oder zu gehen oder auch einfach mal zu gucken, was gibt es denn da so, wer macht was, wie und was davon kann was und was davon ist Murks. So. Also, und ich finde, da braucht auch überhaupt noch niemand peinlich berührt zu sein oder Angst zu haben oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das steckt da auch so ein Stück weit mit drin, dass sehr viele spirituelle Menschen große Angst vor Negativität beziehungsweise auch vor Beurteilung haben. Eine Beurteilung ist gar nicht schlimm. Eine Beurteilung ist nur schlimm, wenn es da quasi ein Ego dahinter gibt, was meint, dann abgestraft zu werden oder Liebesentzug zu bekommen oder so. Ja? Ein Urteil als solches kann total helfen, dabei selber weiterzukommen. Und auch eben darüber auszutauschen. So. Also gar nicht so, als hier sitzt jetzt ein Richter, der sagt, guter Lehrer, schlechter Lehrer, sondern eher in so einer Runde, ja, also mal gemeinsam gucken. Das ist, glaube ich, mehr so, was mir da vorschweben würde.
Ja, mit dem Urteil so im praktischen Sinne, das kann ich total teilen. Es ist natürlich klar, der Verstand, es ist eine Fähigkeit des Menschen zu beurteilen und das ist halt ganz praktische, ist eine praktische Notwendigkeit. Und jetzt in Bezug auf spirituelle Lehrer, klar, ich kann sagen, der spricht mich an, zu dem würde ich gerne gehen und zu dem nicht. Das ist ein Urteil, aber das ist hilfreich und natürlich. Das ist ganz klar. Nur irgendwie ist für mich ganz wichtig dabei zu sehen, dass es sehr subjektiv ist. Also dass es jetzt nur mein Empfinden ist. Weil ich habe es schon zigmal erlebt, dass ich, also ich bin manchmal in der Situation, dass ich zum Beispiel beurteilen soll, wer soll auf Jetzt TV und wer nicht. Mhm. Weil mich eben auch Leute anschreiben und auf Jetzt TV wollen und so. Und meine Erfahrung ist eben, dass das total subjektiv ist, wie jemand anders erlebt wird. Ich weiß zum Beispiel, ich habe Freunde, die sind für mich 100% authentisch und das ist so klar und offensichtlich. Und andere, da sehe ich nur, habe ich das Gefühl, da wird nur Theater gespielt. Ne? Mhm. Das ist an sich ist das ja okay alles. Nur kompliziert wird, wenn dann jemand, den ich als 100% authentisch ansehe, jemanden, den ich als 100% theaterspielend ansehe, das ganz anders sieht. Nämlich, dass der den dann auch als authentisch ansieht. Dadurch bin ich da eigentlich erst drauf gekommen, dass das wirklich was absolut Subjektives ist. Ne?
Ja, ja. Und dann kommt halt auch noch dazu, also es ist dann halt auch eine... Also das sehe ich total genau so, deswegen, das ist halt auch so was, warum ich da an meinen drei Entwürfen zu dem Thema sitze und ich merke, ich beiß da voll auf Granit, also schon bei mir selber, also wenn mein eigener Verstand sozusagen im Kopf sich nach sich selbst umdreht und sagt, dann wird es halt echt blöd, also dann kann man auch, also dann macht mir auch Weiterschreiben keinen Spaß. Ne? Ja, voll, also ich habe das Problem sogar teilweise in mir selber drinne, ja, also dass ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, auf einer Veranstaltung in der Pause Leute kennenlerne, die total super finde und dann sehe ich hinterher, was sie dann auch im Satsang erzählen und denke so, hä? So, also ich habe das teilweise direkt in mir selber, so eben noch authentisch jetzt total gespielt und eine halbe Stunde später dann aber doch nicht mehr und so weiter. Also dann wird es halt ganz wild auch. Und letzten Endes ist es aber auch schon so, ne, was du sagst, Subjektivität, also ich bin da ja quasi ganz radikal und sage, es gibt sowieso überhaupt gar keine Objektivität. Gibt es überhaupt nicht. Also es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als quasi zu der Subjektivität zu stehen, weil wir haben gar nichts anderes. So. Da ist dann halt nur vielleicht eben die Sache, gerade, ne, wenn du jetzt, also jetzt TV ist ja auch nochmal eine größere Geschichte als jetzt hier meine kleine Website oder so. Auf meiner Website kann ich ja schön rumholzen und natürlich alles unter der Prämisse, das ist hier natürlich komplett subjektiv. Das ist meine Spielwiese. Ja, wem es nicht passt, der darf gerne weiterklicken. Ich mache hier einfach freie Meinungsäußerung. Das ist mein Sprachrohr, da brauche ich mich auch um Objektivität überhaupt nicht zu scheren. Ja? So. Aber das ist natürlich in deiner Position eine ganz andere Kiste. Sehe ich auch voll ein. Also, für Suchende, weil wir das jetzt schon auch vorhin noch mit der Resonanz und Subjektivität und dann findet der eine das so und der andere das so. Da finde ich vielleicht nochmal wichtig den Hinweis, also gerade aus suchender Perspektive ist es doch schon sehr oft so, dass da quasi auch viel noch mit Schweinehund überlagert ist, sage ich mal. Ja? Und da, also das begegnet mir auch öfter mal, dass gerade Suchende halt einfach, sie suchen und sie sind dann dabei teilweise auch wirklich sehr verwirrt und auch verzweifelt. Und da funktioniert dann so ein Bullshit-Detektor teilweise auch nicht mehr so besonders gut. Und da würde ich schon gerne an der Stelle nochmal betonen, es geht nicht unbedingt darum, zu demjenigen zu gehen, der einem sympathisch ist und wo man sich total gut und wohl fühlt. Also das ist aus meiner Sicht oder das ist meine privat sozusagen mein größter Kritikpunkt am gesamten Satsang-Prinzip, dass ich finde, dass es da viel zu sehr um Feelgood geht und Erwachen hat aus meiner Sicht überhaupt nichts. Also der Prozess ist echt ganz, ganz wenig nur mit sich gut fühlen. Also in der Regel aus meiner Erfahrung ist es was extrem Destruktives. Das heißt nicht, dass man sich dann deswegen ein destruktives Arschloch als Lehrer suchen soll. Das meine ich nicht. Ja, es muss jetzt, man muss jetzt nicht bei Satan persönlich ins Retreat gehen. Ja? Das hat man dann innerlich sowieso, wenn es blöd läuft. Aber was ich meine ist, so ein Lehrer, das kann schon auch jemand sein, wo man irgendwie auch so den ein oder anderen Reibungspunkt damit hat, wo man auch durchaus gefasst drauf ist, das könnte auch ungemütlich werden, ja, sowas in der Art. Also ich sag mal so, Erwachen, der Prozess, das ist nicht ein Tag im Spa, das ist total anstrengend und blutig. Und da finde ich halt, es ist auch sinnvoll, dann auch einen Lehrer zu haben, wo man das Gefühl hat, jo, das ist auch einer, der könnte auch mal die Kotze wegwischen. So. Also aus meiner Sicht.
Ja, wobei da auch Menschen ganz unterschiedlich berichten. Ne? Da gibt es Menschen, da die berichten, dass es einfach ein sanftes Hinübergleiten war. Ne? Also die sich gar nicht dran erinnern können. Und vielleicht würdest du dann sagen, nee, dann ist bei denen nichts passiert. Aber für mich könnte sein, ja. Aber für mich habe ich da keinen Zweifel, dass bei denen was passiert ist. Und ich tendiere dann auch eher zu der Annahme, dass es ganz unterschiedlich sein kann. Ne?
Das kann wohl sein, allerdings ist mir kein Fall bekannt, wo jemand einfach nur sanft drüber geglitten wäre. Also ich kenne niemanden, auf den diese Beschreibung passt, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass es eigentlich alle aus der, was ich gerne mal Bambi nenne, also spirituellen Bambi-Fraktion, also jetzt also da denke ich jetzt gar nicht so sehr an Deutsche, sondern auch viel an amerikanische Leute, die das so verkörpern. Da sehe ich nichts von Erwachen. Da sehe ich nicht, dass die im Sinne, dass die Wahrheit realisiert haben. Da sehe ich das einfach nicht. Was ich da sehe, ist ist meistens so eine Art mit Zuckerguss übertünchte Kindergärtnerinnen-Fassaden ist das, was ich da sehe. Also ich kenne einfach niemanden aus dieser aus dieser Richtung, wo nie auch nur ein Wort darüber verloren wird, wie blutig die ganze Kiste ist, dem ich da eine Realisation abkaufe. Aber das heißt ja nicht, dass das, was du sagst, nicht zutrifft. Also mir ist nur einfach überhaupt niemand bekannt, bei dem das so gelaufen sein, also so gelaufen ist. Deswegen kann ich das nicht verifizieren.
Jetzt bin ich doch neugierig, was meinst du mit Bambi-Fraktion?
Naja, also wenn du zum Beispiel mal sowas wie Cosmic Consciousness bei YouTube eingibst und guckst, was dann da so alles kommt, ich glaube, dann weiß man ziemlich schnell Bescheid, was ich meine. Also die We must raise the vibrations of the earth, Leute, die meinen, es ist damit getan, wenn sie sich kurz darauf besinnen, an Erdbebenopfer Liebe per Telepathie zu schicken. Also ich glaube, da gibt es schon ganz schön viele davon.
Okay, das, ja, da ist eine Ecke, da gucke ich eigentlich gar nicht hin.
Ist auch besser, aber bei mir war das halt so, dass ich war ja quasi wirklich so als einsamer Wolf am Suchen und noch dazu als einsamer, total abgebrannter Wolf, so ohne Kohle für Retreats und Seminare oder was weiß ich was. Deswegen, ich war echt richtig viel auf Internet unterwegs, auf Internet unterwegs. Und dabei natürlich dann auch viel bei YouTube auf der Suche nach irgendwelchen Sachen von, und darüber habe ich dann ja auch gute Sachen gefunden von Alan Watts, von Adyashanti, ja, so. Und dabei kommt man dann aber halt auch immer mal wieder an so komischen Ecken vorbei, wo man dann denkt, ach du Scheiße, nee, ich glaube, das ist ein Holzweg, da gehe ich jetzt mal lieber nicht lang. So. Also deswegen, da habe ich auch quasi schon einschlägige Erfahrungen damit gesammelt, was es da nicht so alles auch für komische Gefilde gibt.
Ja, und dabei bist du auch auf Jack McKenna gekommen. Also, ja, also ich habe mich sehr gefreut, wie ich gelesen habe, dass du, ich weiß nicht, wie soll man sagen, sich ein bisschen auf ihn beziehst oder da irgendwie eine Verbindung ist, weil ich habe vor Jahren die Bücher gelesen und die haben mich auch sehr angesprochen. Ich habe zwar vergessen, was in den Büchern stand, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, es ist wohl tiefer gefallen. Ich habe nur noch so Bruchstücke im Gedächtnis, aber ich weiß, dass es mich total angesprochen hat. Vielleicht, ich würde gern einfach was hören, was du über ihn sagst oder von ihm.
Ja, also das war seine, also wie soll ich sagen? Ich bin sozusagen, also um das mal ganz kurz so einen Abriss zu geben, ich bin über mein Studium über Psychologie, Neurowissenschaften zu Meditation gekommen, was schon mal vielleicht ein ziemlich seltsamer Zugang ist. Da war dann quasi mein erster Held in dem Bereich war Jon Kabat-Zinn, ja, mit seinem säkularen, achtsamkeitsbasierten Ansatz. So, das war sozusagen, das hat mich ein großes Stück weit getragen. Da rein kam dann irgendwie über Suchen im Internet immer wieder mal Adyashanti, wo ich so dachte, was ist denn das für ein komischer Vogel? Weg da. So, ein Jahr später oder so, da hatte ich dann aber selber schon mal so die ein oder andere seltsame Erfahrung beim Meditieren gemacht. Hab wieder bei Adyashanti reingeguckt und dachte auf einmal so, ach krass, ich kapiere auf einmal, wovon der redet. Ja, so. Und dann wieder noch ein Jahr später, dann ging das quasi bei mir ernsthaft sozusagen in Richtung Erwachen. Und da dann ein paar Monate, nachdem ich da Vollgas in diese Richtung gegangen bin, da stolperte ich dann auf einmal über Jed McKenna. Und das war dann quasi nach Adyashanti dann sozusagen mein nächster Held oder oder die nächste Offenbarung. Also es war wirklich, also man könnte doch, das war wirklich eine Offenbarung nochmal. Also so wie er das ganz besonders in seinem ersten Buch beschreibt, da konnte ich so richtig was mit anfangen. Also das war vor allen Dingen halt wirklich dieses ja, dieses Berserkern, so als würde man sich halt wirklich dieses Selbstzerfleischende, das hatte ich monatelang schon gemacht, ohne zu wissen, was ich eigentlich dabei mache. Und dann kamen diese Bücher und ganz besonders das erste Buch und ich dachte, das gibt's überhaupt nicht, das ist ja genau das. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich da mache, ich wusste nur, ich muss das machen. So. Also das hat mich unheimlich geflasht und das hat mir auch so was verschiedene Konzepte, die ich dann schon so bei mir angehäuft hatte, so dieses ganze Mitgefühls- und Buddhistenkram, nichts gegen Buddhisten, das kann ganz viel, aber ich hatte da einfach schon so ganz viel Kram angehäuft bei mir und dann noch so ein bisschen New Age und ein bisschen dies, ne, halt viel im Internet gewesen, da sammelt sich dann halt auch viel Müll im Kopf an. Und das hat das alles so einfach so weggeblasen. Also Jet lesen. Das war einfach so, das hat man so richtig einmal den Kopf durchgepustet und nochmal gerade gerückt und dann dachte ich so, wow, ja, genau, Mist. und es gab ein paar Stellen eben oder ja, also in all seinen Büchern, die ich auch im weiteren Verlauf gelesen habe, gab es immer wieder auch Stellen, wo ich gesagt habe, nee, Freundchen, da liegst du falsch. So, also was ich eben sage, einerseits hat er mich total beeindruckt mit seiner Sprache, aber eben auch mit den Inhalten, was er da anspricht und mit dieser Straightness und andererseits habe ich aber auch nicht zu 100% alles einfach nur abgenickt, sondern es gab da wirklich auch Punkte, wo ich gesagt habe, nee, Alter, ich glaube, da bist du echt auf dem Holzweg und dann werden wir mal gucken, wer hier recht hat, sozusagen. Also da war Hochachtung und Reibung, beides. So. Und dann bin ich halt eben noch an sein Internetforum gekommen und habe dort eben dann auch mit ihm geschrieben und noch ein paar Mails hin und her geschrieben und so weiter. Und das hat mir halt wirklich quasi nochmal so einen richtigen Tritt in den Arsch verpasst, so für die letzten steilen Meter bis, was ja eigentlich nur der halbe Weg ist. Also wenn man so das Bild eines Berges hat, ne, wir reden meistens nur von dem, wenn überhaupt, ne, manche sagen ja auch, es gibt ja den Aufstieg gar nicht, ich sage, den gibt es sehr wohl. Und eigentlich reden wir immer nur bis dahin, bis Gipfel. Was dann auf der anderen Seite passiert, wenn man dann da wieder runter will, davon wird meistens nur sehr wenig gesprochen. Kommt auch langsam, aber so. Jedenfalls, also quasi bis dahin, das war für mich, da hat er mir richtig, richtig dolle geholfen und da bin ich ihm auch total dankbar dafür. Auch wenn ich inzwischen der Ansicht bin, ja, dass auch er eigentlich nur bis dahin erzählt hat in seinen Büchern. Weil er auch einfach, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als er die geschrieben hat, halt einfach auch da oben war. Und alles, was danach kam, ja, er hat jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, Dream State, habe ich noch nicht gelesen, aber vielleicht kommt da ja dann auch mal noch was zur anderen Seite vom Berg, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, also und genau, in ein paar Punkten bin ich halt inzwischen auch quasi nicht mehr seiner Ansicht oder sagen wir so, darüber hinaus vielleicht. Also ich sehe es einfach inzwischen anders und sehe aber auch bei ihm, dass er, glaube ich, auch inzwischen Sachen anders sieht, als jetzt zum Beispiel wie im ersten Teil seiner Erleuchtungstrilogie. So.
Mit dem wieder runter vom Gipfel, meinst du damit, das wieder ins Menschsein zu integrieren oder das Herz zu öffnen, oder was genau meinst du damit?
Also ich meine damit vor allen Dingen, dass wirklich in den in das in nicht nur ins Menschsein, sondern eben hier in der relativen Welt, in der wir uns befinden, zu integrieren. Also ja, kann man jetzt auch mit Menschsein, ich würde das noch übers Menschsein hinaus, eben auch übers eine Gemeinschaft sein, auf einem lebendigen Planeten sich befinden und so weiter. Also ja, das in die Integration dessen, was man quasi da oben sieht, das würde ich schon so als quasi die zweite oder den Weg runter vom Berg sehen. Ja, das mit dem Herz, ja, weiß ich nicht. Ich habe vor ein paar Wochen, ist mir irgendwie so schlagartig klar geworden, dass ich mich mit Herz einfach nie so besonders befasst habe. Das liegt aber gar nicht daran, weil ich da nichts hätte oder so, sondern das ist mir so vor ein paar Wochen klar geworden, als ich so mich dann auch so schön naiv so auf diesen Bereich bisschen konzentriert habe, da aufmerksam hingespürt habe und so weiter und so ein bisschen darüber sinnieren. Wann war das bei dir eigentlich schon, dieses Herzerwachen, und wenn ja, wann? Und auf einmal wurde mir so schlagartig klar, ich gucke an der völlig falschen Stelle. Das ist gar nicht da, das ist da, das ist überall, außenrum. Und und in dem Moment ist mir auch klar geworden, dass das, glaube ich, für mich einfach schon immer so ein natürlicher Modus war. Ich weiß deswegen gar nicht, wann das war oder wie das dazu kam oder so. Das war einfach schon immer da. Vielleicht bin ich einfach auch auf der Ebene überhaupt nie eingeschlafen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber also, das ist für mich einfach natürlicherweise, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit die Basis dafür, dass ich überhaupt manchmal auch so einen ruppigen Ton habe, ja, oder so, oder auch dann da irgendwie Kraftausdrücke bringe. Es ist immer gutmütig gemeint. Es gibt nur ganz, ganz seltene Momente, wo ich wirklich messerscharf quasi, also wo ich wirklich einen Giftpfeil auf jemand abschieße. Das ist super, super, super selten. Ja? Die meiste Zeit, selbst wenn ich auch mal irgendwie mache, ist es eigentlich immer quasi auf Grundlage von, natürlich, der Default-Mode ist Liebe. Ja? Das ist für mich so logisch, dass ich das oft gar nicht mehr erwähne mit. So. Also das meine ich deswegen nicht unbedingt mit der zweiten Berghälfte, aber das kann bei anderen Leuten natürlich auch sein. Ja, also das kann, da ist, glaube ich, jeder unterschiedlich, was, wann, wie. Also ich sag mal so, wenn man Erwachen als ein Haus sieht, das ist bei jedem anders, in welcher Reihenfolge die Lichter in den Zimmern angehen. So, ja. Es kann durchaus sein, dass das bei jemand dann auch quasi das Herzzimmer beim Abstieg vom Berg angeht. Klar, warum nicht?
Benutzt du das Bild des Abstiegs vom Berg, weil es irgendwie auch so nicht mehr so ein gefühlsmäßiges Hoch ist, nicht mehr so ein abgefahren und high fühlen? Oder ist es das Bild?
Ja, das finde ich ist gut, also ganz gut, wie du das formuliert hast. Ich finde auch den Abstieg insofern ganz gut, weil das halt auch was damit zu tun hat, naja, quasi dem Erdboden wieder näher zu kommen. Also, ne, es wird dann wieder handfester und bodenständiger, was ja, ne, wenn du sagst, dass quasi mal dann dieses Hochgefühl oder dieses High dann nachlässt, was man da oben zweifelsohne hat, Ja, das ist da auch mit drin. Was ich auch gut finde an diesem Bild ist, der Abstieg ist oft schwieriger als der Aufstieg. Ist vielleicht nicht unbedingt so anstrengend, ja, im Sinne von, dass man da irgendwie so, ja, aber dieses quasi bremsen müssen und so, langsam, langsam runter, vorsichtig, nicht ausrutschen, weil sonst überschlägt man sich und bricht sich dabei vielleicht einen Hals oder so. Also das steckt da ja auch alles mit drin. Und der Abstieg, der kann durchaus auch noch mal ganz schön schwierig sein, sage ich mal. Ja. Ich glaube, da können sich auch dann wirklich auch Leute echt noch mal ganz schön ja, auf die Schnauze hauen, also langlegen sozusagen. Und manche machen den Fehler, sage ich jetzt mal so konsensrealistisch, aber setze es mal vorsorglich in Gänsefüßchen, dass sie quasi, ja, weiß ich nicht, vielleicht aus Angst vor dem Abstieg oder weil gar nicht klar ist, dass es den gibt und vielleicht auch geben muss, bleiben die dafür immer da oben sitzen und das kann es halt aus meiner Sicht auch nicht sein. So. Also die Sache mit dem Abstieg, das sollte man echt nicht unterschätzen. Weil wenn dabei dann was schief geht, das ist aus meiner Sicht auch echt ganz schwierig. Also ich würde es mir nicht zutrauen, jemanden da rauszuholen. Also sagen wir mal so, also quasi der klassische oder das Schlimmste, was beim Abstieg passieren kann, ist, dass der nicht wirklich passiert, sondern sich stattdessen so ein spirituelles Superego bildet. Und da kann man jemanden, also ich würde mir nicht zutrauen, da jemand rauszuholen. Ich wüsste nicht, wie ich das machen soll.
Ja, und auf einer absoluten Ebene ist es alles Teil des Spieles und alles perfekt, wie es
Sowieso,
passiert, ne?
sowieso,
Also
ja.
sowieso.
Ja, das
Okay.
eh. Ne? Also Probleme gibt es ja eh nur auf der relativen Ebene, nicht auf der absoluten. Ne? Also, und auf eine Art, das ist ja dann aber auch wieder das Verrückte, gibt es aber auch Ebenen nur aus Sicht der relativen Welt. Ja? Also aus der Ab vom Absoluten aus gesehen gibt es auch schon keine Ebenen. Das, ne, das ist vielleicht auch so ein bisschen das mit dem torlosen Tor, ja. Je nachdem, von welcher Seite man guckt, von der einen Seite ist da ein Tor und von der anderen Seite aber halt eben nicht. Und beides ist wahr. So. Oder auch nichts davon. Ja.
Und ich meine, was am Bild vielleicht noch präzisiert werden könnte, quasi wenn der Abschied stattfindet, dann findet der statt. Nur ob das anerkannt wird oder durch ein Superego übertüncht wird, das ist dann die Frage,
Ja,
ne?
das mit dem Anerkennen, das ist gut, finde ich. Ja, also weil das ist ja eben, ich glaube, dass, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch genau der springende Punkt beim Abstieg, wenn der nicht anerkannt wird, wie du gesagt hast. Also wenn es dagegen Widerstände gibt, ne? Wenn zum Beispiel auf die tolle Idee kommt, nein, ich verliere es wieder, ich schlafe jetzt wieder ein. Ja? Weil gefühlt wird es beim Abstieg, also zumindest ist es bei mir so gewesen, gefühlt wird es dann erstmal wieder enger und krampfiger. Ja? Da ist auf einmal wieder Schwerkraft, wo vorher keine war. Und dann könnte man schon auf die Idee kommen, scheiße, ich habe was falsch gemacht. Es wird mir wieder weggenommen. Sowas. Ja. Ich schlafe wieder ein oder irgendwie so. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich da das große, große Glück. Vielleicht war es wirklich nicht mehr als das. Da war ein ganz tiefes Wissen darüber, dass egal, was der Verstand da jetzt gerade erzählt und wie der jetzt gerade meint, in Panik zu fallen, das ist alles Bullshit. Das, was da passiert, ist genau gut und richtig. Guck's dir einfach an, fühl das und so. Lass dich darauf ein, keinen Widerstand leisten. Das war irgendwie für mich total klar. Das scheint aber halt nicht für jeden klar zu sein. Und wenn man dann da in den, also Widerstand leistet dagegen, dann kann das wahrscheinlich, wird das wahrscheinlich der Grund dafür sein, warum sich dann eben dann so ein Super-Ego bildet überhaupt erst oder das übertüncht, wie du gesagt hast. Wobei ich an der Stelle sagen möchte, dass es eine naive Vorstellung von durchaus etlichen Suchenden ist und es wird auch, glaube ich, auch manchmal nicht differenziert genug dargestellt, also von Lehrern. Widerstand an sich ist, es gibt auch Situationen, wo Widerstand was Gutes und Richtiges ist. Ne? Also nicht auf das schmale Brett kommen zu glauben, dass Widerstand per se immer nur schlecht ist. Widerstand kann auch was Gutes sein. Aber in dem Moment, wenn der Abstieg kommt, das scheint aus meiner Sicht tatsächlich kein guter Moment für Widerstand zu sein.
So. Gut, ich würde gerne noch was drüber sprechen, was du anbietest, weil du hast ja da auch eine etwas andere Form wie viele andere, nämlich dass du Leute quasi annimmst, denen du dann sehr intensiv hilfst. Ne? Und ich habe jetzt gesehen, sogar in dem Sinne bist du ja auch sogar ausgebucht, also dass du im Moment gar keinen annehmen kannst. Ja, kannst du was darüber sprechen, wie dein Angebot aussieht und was dann passiert und wie das praktisch abläuft?
Ja, also was ich anbiete, das nennt sich Scouting, beziehungsweise man kann sagen, ich bin so ja ein Scout, so ein bisschen so eine Art Guide, sowas in der Richtung, was eben heißt, ich bin sozusagen, jemand geht seinen Weg und braucht dabei eine Assistenz oder Unterstützung. Jemanden, der das Gebiet kennt und dann sagen kann, jo, also wenn du da hinten links lang gehen willst, das kann man machen, nur musst du wissen, da vorne gibt es dann Steinschlag und da ist auch so eine Stelle, wo es sehr, sehr eng wird. Ja? So, das ist so ungefähr, was ich mache. Also ich stehe einzelnen Menschen mit Rat und Tat zur Seite. Und das kann je nach Individuum, je nachdem, wer mein Auftraggeber ist, wirklich auch sehr, sehr unterschiedlich sein, was ich dann rate, worum es geht, was so die einzelnen Hürden sind, die jemand zu nehmen hat. Wenn man mich als Scout engagiert, dann sieht es, also so hat sich das zumindest so dahin entwickelt, sieht das meistens so aus, dass man einen festen Termin mit mir in der Woche hat, der geht ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Manche Leute treffen mich hier vor Ort, weil sie eben auch in Berlin wohnen, mit manchen mache ich Skype-Sessions und dann gibt es noch ein passwortgeschütztes Forum, wo meine Auftraggeber auch reinschreiben können. So, und dadurch, dass es halt einen festen Termin mit den meisten wöchentlich gibt, sind der Sache natürlich physikalische Grenzen gesetzt. Ja? Weil ich kann ja nicht 160 Stunden in der Woche arbeiten. Allerdings biete ich jetzt zurzeit auch was an, das nennt sich Scouting Light. Da kann man quasi nach einem kurzen Vorgespräch mit mir Zugang zum Forum erhalten und dann eben dort sich Sachen von der Seele schreiben und ich schreibe dann was dazu. So, ist kostenpflichtig auch. Und was ich aber daneben auch noch mache, ist eben Workshop-Formate anbieten. Das hatte ich ja eingangs schon erzählt, dass ich eben auch so Einsteiger-Meditationsworkshops mache. Und ich habe jetzt schon seit längerer Zeit quasi fertig konzipiert in der Schreibtischschublade ein Konzept für einen Workshop, der sich wahrscheinlich Non-Duality to Go nennen würde, wo es darum geht, mit Wahrnehmungsexperimenten und ganz bestimmten gezielten Meditationstechniken und so weiter Leuten näher zu bringen, was das alles immer heißen soll mit alles ist nichts und nichts ist alles und das bist alles du und Form ist Leerheit und diese ganzen Paradoxien einfach mal wirklich erfahrbar machen. Wo ich mir auch davon verspreche, dass ich da eben, ja, einen Workshop kann man locker für 10 Leute machen, und dadurch kann ich hoffentlich ein bisschen mehr quasi das ein bisschen breiter streuen als jetzt mit der Einzelarbeit. Wobei ich eben denke, die Einzelarbeit ist wirklich so vom Format her das effektivste. Also da kommen die Leute auch richtig gut voran und die Warteliste ist jetzt auch noch nicht ellenlang. Ich habe da auch gute Hoffnung, dass ich da demnächst auch wieder neue nachrutschen lassen kann. So.
Du hast es schon angedeutet, also bei dem Scouting, da hast du jetzt keine Konzepte, die du an die Leute weitergibst, sondern du reagierst einfach auf die Menschen. Wo kommt das her, was du denen zum Beispiel sagst? Also ist das, spiegelst du das denen, was in denen selbst ist, oder kommt es einfach aus der Leere und Stille zu dir, was da gerade durch dich durchfließen will und den anderen mitteilen will? Wie kannst du das beschreiben?
Ja, also ich würde, also mir ist da neulich wirklich quasi klar geworden, was man im besten Fall vielleicht meint, wenn man von Channeling redet. Das ist genau das, was ich da mache, nämlich ich versuche, oder was heißt ich versuche, ich bin einfach möglichst leer, also möglichst wenig Püppi-Identifikation sozusagen, quasi wie ein leeres Rohr, wo einfach das, was da durch will, möglichst störungsfrei durch kann. Und ich gehe dabei aber auch quasi in Resonanz zu den Leuten. Das passiert auch ohne, dass ich da irgendwas machen muss oder wollen muss oder nicht wollen. Also kann ich ganz ehrlich sagen, bei manchen, wenn ich so von manchen dann deren Gefühlswelt dann auf einmal bei mir im Körper wahrnehme, da wäre ich froh, die würden das selber fühlen und ich müsste es nicht fühlen, sozusagen. Also das passiert tatsächlich also hin und wieder, ganz besonders, wenn jemand selbst nicht in Kontakt zu den eigenen Gefühlen ist, dann spüre ich das. Und das ist teilweise, das haut dann schon ganz schön rein. Also ist aber auch sehr hilfreich dann für den jeweiligen Auftraggeber, weil wenn derjenige dann sieht, was weiß ich, berichtet gerade von einem schmerzhaften Erlebnis aus der Vergangenheit und dann sieht er bei mir diesen Schmerz, wenn die Person selber da gar nicht so ein Schmerzempfinden dazu hat, weil da kein Kontakt, weil da eine Blockade dazwischen ist. Und dann kriegt die das aber vom Gegenüber gespiegelt, was man da eigentlich fühlen könnte oder können soll, müsste sogar zu der Thematik. Das hat meistens einen sehr großen Effekt. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne lieber ohne diesen Kloß im Hals dann da sitzen können. Aber es passiert halt einfach so. Und also, ja, es ist, ich sitze nicht da und überlege mir dann, was könnte man denn jetzt bei diesem Fall für eine sinnvolle Aufgabe für die nächste Woche stellen? Um Gottes Willen, also das mache ich überhaupt nicht, sondern das passt, das fügt sich von alleine ineinander, so dass das dann irgendwie eine runde Sache ergibt, ohne dass ich da hier von vorne gesteuert mit irgendwelchen Plänen oder einem bestimmten Stundenaufbau irgendwas machen oder setzen würde. Das fügt sich von alleine. Das ist schon echt faszinierend auch. Also.
Und du sagst, das geht auch über Skype, also das heißt, die Leute sehen dich dann auch und du sie, oder?
Ja, das hat sich auch sehr als sehr hilfreich erwiesen, ne? Weil gerade wenn dann zum Beispiel also ich mache dann ja auch manchmal solche Sachen, wie dass man jetzt mal kurz in sich reinhorchen soll und vielleicht auch ein Bild bekommt zu irgendeinem inneren Anteil von sich und so weiter. Also das sind dann so Sachen, wo es dann halt auch cool ist, wenn man sich gegenseitig sieht, weil oft, wenn man sich so, ne, so nach innen zurückzieht und so weiter, für meine Auftraggeber, für manche davon ist es dann sehr schwer zu verbalisieren, was sie erleben, ne? Und dann können sie mir zum Beispiel ein Handzeichen geben, wenn sie jetzt das Gefühl haben, sie sind da irgendwo, ja, zum Beispiel. Das geht halt übers Telefon nicht. Handzeichen sieht man nicht. Ne? Solche Sachen. Oder auf, hat sich auch schon dafür bewährt, wenn ich mal jemandem was vormache. Ja, weil das wirklich, das ist so breit gefächert. Also von ich gebe als Hilfestellung von bestimmten Atemtechniken, zum Beispiel wie eine Zwerchfellatmung funktioniert, über Sitzposition beim Meditieren, über innere Arbeit. Gestern habe ich mit jemand zusammen quasi über den Computer hinweg meditiert. Alles Mögliche biete ich, also gibt es dann da, also es ist eine riesen Bandbreite. Also ich habe schon Leuten gesagt, den Auftrag erteilt, alleine in die Sauna zu gehen. Der Nächste muss das Badezimmerlicht eine Nacht lang brennen lassen. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsbandbreite, was da Leute gesagt bekommen. Und dann ist es natürlich schon gut über Skype, zumal ich auch so eine komische Angewohnheit habe. Ich suche hier gerade mal nach irgendeinem Beispiel. Ich mal dann auch manchmal so komische Bildchen, um Leuten irgendwas klar zu machen. Und dann, naja, und dann male ich halt irgendwas und halte es dann immer so vorne an die Kamera. Also das hat sich schon sehr als sehr sinnvoll erwiesen, diese Videotelefongeschichte.
Ja.
Besser als Telefon.
Und du hast da jetzt auch keine festen Tarife für, sondern richtet sich danach, was derjenige zahlen kann und will, oder wie funktioniert das?
Ja, also das richtet sich danach, was derjenige zahlen kann und will, wobei ich habe eine Untergrenze, nachdem es ein, zwei Mal ein bisschen schief lief, habe ich eine Untergrenze eingeführt, und die Untergrenze sind 25 Euro pro Sitzung, also für eine anderthalb- bis zweistündige Sitzung. Das finde ich jetzt ist wirklich noch sehr freundlich. Und ich habe auch, also ich habe so ein Projekt laufen, das nennt sich Relax Refugees. Da wollte ich ursprünglich Gruppenangebote machen. Das ist allerdings irgendwie, wurde nichts draus. Sollte wohl einfach nicht sein. Da entwickelt sich aber gerade was dahingehend, dass ich quasi da geflüchteten Menschen so eine ähnliche, also quasi eine psychologische Beratung anbiete. Ich bin ja auch Diplompsychologin. Aber da mache ich dann eben auch durchaus Entspannungsübungen, Atemübungen und so weiter. Und diese geflüchteten Menschen müssen natürlich für die Behandlung nichts zahlen. Deswegen bin ich auch über jeden meiner anderen Auftraggeber froh. Wenn der gut verdient, kann man mir dafür auch dann gerne mehr Geld geben, weil ich dadurch dann diese Arbeit auch gegenfinanziere. Oder eben auch, wenn es quasi Leute gibt, die bei denen es finanziell wirklich ganz, ganz schlecht aussieht, die aber ganz dringend gescoutet werden müssen, dann kann ich dann eben da auch quasi schauen, dass sich da Sachen gegenfinanzieren. Bisher funktioniert das auch ganz gut so, sage ich mal.
Du hast gerade schon Flüchtlinge erwähnt, für die du auch was anbietest und was machst. Also du, das bringt mich zum nächsten Thema, nämlich was im Moment in der Welt passiert. Trump ist gewählt worden und ja, wo ich auch eine ganz eigene Meinung zu habe, aber da geht es vielleicht jetzt gar nicht drum, sondern irgendwie sind wir ja in einer Zeit, wo Sachen ans Licht kommen, wo Sachen aufgedeckt werden, wo Veränderungen anstehen, wo vielleicht ein bisschen mehr Gerechtigkeit für alle möglich sein könnte dadurch, Wie siehst du so im großen Rahmen, was so auf der Welt passiert und was löst es bei dir aus?
Ja, also es löst auf jeden Fall eine Beschäftigung aus. Also es ist, ich meine, es passiert ja wirklich zurzeit so viel krasses Zeug. Ja? Also ich sage jetzt mal, also krass im Sinne einfach von outstanding, so, also bemerkenswert. Ja? Dass man das auf jeden Fall bemerken muss und sich auch irgendwie damit beschäftigt. Also ich zumindest, völlig klar. Ich sehe das, naja, also ich finde es ist schwierig, ne? Auf der einen Seite finde ich, ja, man sieht, dass ein gerüttelt Maß an Menschen beginnt sich mehr und stärker eigenverantwortlich zu informieren. Bestimmt Kaufentscheidungen werden bei vielen Menschen bewusster getroffen und so weiter. Also es gibt da quasi durchaus so Tendenzen hin zu sowas wie einer, naja, aufgewacht oder zumindest aufgeweckteren Gesellschaft. So. Das sehe ich so einerseits. Und andererseits sehe ich aber auch den, also mal ganz platt gesagt, die grassierende Totalverblödung auf uns zukommen. Also es gibt eine zusehends grassierend schlimmer werdende Unfähigkeit irgendwie oder ein Unwille, weiß ich nicht, miteinander wirklich fähig und auf einem hohen Niveau zu diskutieren. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Leute auch wirklich verlernt haben, eigenständig und frei zu denken. Und dann heißt es in der spirituellen Szene teilweise auch einfach nur ganz global, dass Denken eh schlecht und blöd und schädlich ist. Also das kann es halt aus meiner Sicht auch nicht sein. Und dann sehe ich halt auch, und das, da bin ich ja nun, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie visionär oder so, da muss man nicht visionär veranlagt sein dafür, das sehen ja, glaube ich, auch noch ganz viele andere Leute, wie krass, die Welt sich am Polarisieren ist. Ja? Also man könnte quasi fast sagen, auf der einen Seite mehr Bewusstheit und der Gegenpol dazu ist die grassierende Abstumpfung. Ja? Und klar, große Umbrüche, große Veränderungen beinhalten immer die Chance, dass sich auch was zum Besseren verändert. Und das wäre ja schön. Aber ich fürchte, dass damit es eventuell vielleicht wirklich mal besser wird, nachhaltig besser, muss es erstmal noch viel, viel, viel schlimmer werden. Und ich fürchte, dass wir da gerade sind, am Beginn von, dass es jetzt mal noch richtig viel, viel, viel schlimmer wird. Aber das ist, ne, Prognosen sind schwierig, besonders wenn es sich um die Zukunft dreht. So.
Ja, was mich da besonders berührt im Moment ist, dass es Menschen anscheinend gibt in Europa und wahrscheinlich auch in Amerika, die sich einen Krieg mit Russland vorstellen können. Also manchmal hat man sogar einen Eindruck, die darauf hinarbeiten und die öffentliche Meinung auch in die Richtung manipulieren oder versuchen lenken zu wollen. Dass das ja was ganz Normales wäre, einfach mal 300 Soldaten an der Grenze zu Russland in Alarm zu versetzen. Also ich finde, das hat für mich, ich weiß nicht, macht mich so wortlos und berührt mich und ich kann es einfach nicht glauben, dass ein vernünftig denkender Mensch irgendwie nur in die Richtung denken kann, ne? Also man kann über Putin oder die Russen eine Meinung haben, wie man will, aber Europa, also Frieden in Europa ist nur möglich mit Frieden mit Russland. Und warum ist da nicht Freundschaft zwischen den Völkern möglich. Also von meinem Gefühl nach, von meinem Herz her, ist da Freundschaft und ein gutes Gefühl für die Russen zum Beispiel. Und ich finde es so absurd, da Krieg überhaupt in die Waagschale zu werfen, also überhaupt da einen Gedanken dran zu haben, dass ich es nicht ausdrücken kann. Ne? Also.
Ja, und das ist, ich glaube, das ist halt auch ein Gefühl, diese Ohnmacht, dass einem die Worte fehlen. Ich glaube, das teilst du mit ganz, ganz vielen anderen Menschen. So, also vielleicht in Bezug auf unterschiedliche Punkte, aber dieses Grundgefühl, diese Ohnmacht, ja, so, dass einem quasi fast die Luft wegbleibt. Also so ging es mir ja durchaus, oder geht es mir ja sehr schnell mal, wenn ich irgendwelche unsäglich menschenverachtenden Äußerungen von AfD und Pegida-Anhängern mir anhören muss, da stehe ich auch da und denke, ey, Alter, das ist jetzt echt nicht wahr, oder? Kann man sich nur noch an den Kopf fassen. Also und das ist halt auch diese... Ja, diese also wenn man jetzt ganz pessimistisch auf die Entwicklungen in der Welt guckt, dann könnte man wirklich auf die Idee kommen, wir steuern ziemlich gerade straight auf den Dritten Weltkrieg zu. Und dass danach nicht mehr viel übrig sein wird, das ist ja nun gemeinhin bekannt. Also ich glaube, da kann man ziemlich gute Prognosen dazu machen, dass das, da wird dann wirklich kein Gras mehr so schnell hier wachsen. Ja, und ich habe dazu halt eine, also für mich ist das halt insofern nochmal vielleicht ganz besonders schwierig, weil ich bin da quasi so weit draußen, dass mir völlig klar ist, dass quasi für meine Position ich da sowieso nur ganz wenig Leute finden kann, die das auch nur ansatzweise nachvollziehen können. Also da habe ich ja auch schon mit anderen Erwachten oder zumindest die es sagen, bin ich da ja auch schon komplett in Gesprächen und Diskussionen an die Wand gefahren damit und wurde dann, als ich hätte einen Mutter-Teresa-Komplex und was weiß ich was nicht alles. Dabei meine ich das alles gar nicht. Also was ich meine, ist nämlich dieses komplette Völker, Nationen, Staaten, links, rechts, Männer, Frauen, Schwarze, Weiße, dieser ganze Kackscheiß ist komplett überholt. Wir haben eine Welt, auf der wir alle leben und wenn die kaputt ist, ist für uns alle Schicht im Schacht. Und dieses komplette Staaten, Völker, die sich bekriegen, die mehr sich einheimsen wollen, als ihnen zusteht, die andere ausbeuten, etc. pp., das ist alles komplett für den Arsch. Die Welt, die komplette Menschheit braucht ein richtig radikales, rigoroses Update oder einen Neustart oder wie auch immer. So. Ob dieser Neustart erst dann möglich ist, wenn sich ein gerüttelt Maß der Menschheit erfolgreich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat. Oder ob wir das schon vorher hinkriegen oder ohne das, das weiß ich nicht. Aber wenn es nicht ein radikales Neuformieren, Umdenken, Andersdenken gibt, dann wird sich diese Spezies sehr, sehr bald komplett ausradiert haben. Ist einfach so.
Ja, das wäre natürlich am allerschönsten, wenn einfach die Staaten wegfahren können und so viel Bewusstsein, dass sich da keiner mehr auf die Idee kommt, sich aus religiösen Gründen gegenseitig die Köpfe einzuhauen. Ne? Also da passt meine Vision, wo ich auch manchmal gerne drüber spreche, auch, dass ich meine Vision wäre auch eine Schenkungsgesellschaft, ne? Das passt dazu, ja. Wo also kein Geld mehr fließen muss, wo nicht mehr die Leute verrechnen, ich habe das gemacht und du hast das gemacht und das kostet so viel und so viel, sondern wo einfach jeder das gibt, was er gerne geben möchte und alle das Vertrauen haben, trotzdem das zu bekommen, was sie wirklich brauchen.
Ja, Vertrauen. Also,
Ja.
Das ist das Stichwort, ja. Das ist genau, also da bin ich genau. Also in dieser Richtung sehe ich das auch total. Also dass man eben, ja, also dass man halt auf diesen ganzen Geldblödsinn, den kann man, also genauso wie Nationen und so weiter, das würde ich da auch genau mit in das Paket von was weg muss mit reinstecken. Geld gehört da sicherlich auch mit dazu. Ne? Also da gibt es so ein, habe ich gerade die Tage gesehen, wie sich das dann auch wieder alles so fügt. Den hast du bestimmt auch schon mal gesehen, den Film Der grüne Planet. Sagt dir das was? Ja, ne? Also da wird ja auch so eine Utopie aufgemacht, mit diesen Besuchern von einem anderen Planeten, die einfach echt quasi, was Menschwerdung angeht, viel, viel weiter sind als hier die Menschen auf der Erde. Und da ist das ja auch so, dass es kein Geld gibt und das völlig klar ist. Ja, natürlich gibt es was zu essen, weil wenn ihr nichts zu essen habt, dann müsstet ihr ja sterben. Also das ist doch völlig klar. Ne? Solche Sachen. Also das ist einfach, also die Utopie, die da entworfen wird, die finde ich schon ziemlich, die kommt schon dem Bild, was ich davon habe und ich nehme mal an, auch dem, was du da hast, schon wirklich ziemlich nahe. So. Schön wär's, das erleben zu dürfen. Aber ich bin da, naja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Ne? Also, wenn ich mir das so ein bisschen, also so das Weltgeschehen angucke, ne? Also was da in der Türkei abgeht und so weiter und so fort, also puh. Momentan sieht es danach aus, dass die Welt noch sehr, sehr weit entfernt von solchen Utopien ist.
Ja, das heißt nicht,
Leider.
dass man nicht ein glückliches Leben führen kann, ne? Also das schließt sich nicht aus. Und
Nein, im Gegenteil, damit fängt es ja auch an. Also das ist wirklich, auch wenn das, ich kann es ja selber nicht mal hören, ne? Aber all diese Kalendersprüche von wegen, be the change you want to see in the world. Ja, verdammte Axt, es stimmt halt nun mal. Es stimmt einfach, ja. Also es hilft nichts, wie ein aufgescheuchtes Huhn durch Facebook zu rennen und irgendwie sich über irgendwelche Wahlergebnisse in den USA zu empören oder auch nicht zu empören und oder whatever. Das ändert alles überhaupt gar nichts. Das ist einfach nur mehr vom selben. Das ist heiße Luft und das ist solange man vorm Rechner sitzt, wird man niemanden gefährlich, auch nicht dem Establishment. Ja. Also außer man ist ein Hacker oder sowas vielleicht, ja. Aber wenn man jetzt hier als Otto-Normal-User seine Tage auf Facebook verdaddelt, leistet man einfach überhaupt keinen Beitrag. Also außer, dass man vielleicht Strom verbraucht und damit der Umwelt schadet. Ja. Das ist ein völliger Irrglaube zu meinen, dass da irgendwas damit gerissen wäre. Es ist tatsächlich so, dass eben der Schlüssel liegt nun mal innen drinne. Ja. Man muss ganz, ganz tief in sich selbst rein gehen, am besten so tief, dass man am anderen Ende durch sich selbst wieder rauskommt und feststellt, dass das alles nur Maskerade ist und so weiter. Also man muss in sich selbst die Veränderung bewirken. Und dann kann das eben auch dann quasi im näheren Umfeld Veränderungen bringen. Und wenn das jeder machen würde, dann könnten wir quasi in einem Jahr eine komplett andere Gesellschaft haben, behaupte ich. Das wäre möglich, nur macht das halt nicht jeder, will ja auch gar nicht jeder und so weiter, ne? Und man kann ja auch nicht die Welt in ein Zwangsretreat schicken. So, also und selbst wenn man könnte, würde es nicht funktionieren, weil Menschen sich nicht gerne zwingen lassen. Ja? Also. Es ist alles nicht so einfach und da kann ich halt wirklich nur weil du sagtest vorhin auch, dass also ne, Vertrauen ist wirklich ein gutes Stichwort. Ich habe echt das Gefühl, dass Teil des Kerndilemmas wirklich ist, alle liegen in ihren Schützengräben mit ihrem Visier runtergeklappt und keiner traut sich als erstes den Move zu machen, das hinzulegen, sich gerade zu machen, aufzustehen und sein scheiß Visier hochzuklappen und zu sagen, so, da bin ich. Ich zeige mich jetzt. Ich komme jetzt hier mal aus meiner Deckung raus und stelle mich hier hin. Auch auf die Gefahr, dass der andere jetzt einfach weiterballert. Weil solange das keiner macht, solange keiner den ersten Move macht, wird das auf ewig einfach für die Menschheit quasi ängstlich in ihren Schützengräben hocken und sich gegenseitig belauern. Ja, das, da kann man nur quasi das geht nur da rauszukommen, wenn irgendeiner mal das Risiko nimmt und quasi wirklich lebensgefährlichen Move macht und sich hinstellt und sagt, okay, ich mach's jetzt. Wie sieht's bei euch aus? Ja, so. Und das ist, ja, scheint, also zumindest aktuell, gut, ich habe heute noch keine Nachrichten geguckt oder so, aber meines Wissens scheint dazu aktuell niemand so richtig bereit zu sein in der Welt. Also zumindest jetzt nicht Leute, die was zu sagen hätten.
Ja, das kann jeder nur für sich machen, ne? Ja.
Genau. Ganz genau. Und das kann ich auch wirklich nur, ich kann dazu echt nur motivieren. Ich möchte keine Garantie dafür aussprechen, dass in dem Moment, wo man aufsteht und das macht, nicht noch ein, zwei Kackerbröckchen nach einem fliegen würden. Also so ist es jetzt nun nicht, dass sofort alle, oh Gott, das ist jetzt so wunderschön, was du hier machst. das sollte man, also vor allen Dingen sollte man es nicht erwarten, sondern man sollte wirklich die Bereitschaft dazu haben, einfach nur aufzustehen und sein Visier hochzuklappen, ohne irgendwas zu erwarten. Ja? Das kann in alle Richtungen gehen. Vielleicht passiert auch gar nichts, es hat gar keiner gemerkt, weil alle so mit Begeisterung dabei sind, sich einfach weiter gegenseitig an den Haaren zu ziehen. Ja? Vielleicht merkt keiner, dass man aufgestanden ist und eigentlich nur darauf wartet, dass es vielleicht mal jemand sieht. Kann alles Mögliche passieren. Trotzdem, es ist einfach schon allein ganz subjektiv für den eigenen Rücken eine gute Sache, den gerade zu machen. Ja, also selbst wenn man am Ende des Tages dafür voll unter Beschuss steht, oder egal was passiert, es ist alleine trotzdem für einen selbst, finde ich, eine unheimlich lohnenswerte Sache, quasi was in Richtung Aufrichtigkeit und Integrität zu unternehmen. Ganz egal, was am Ende dabei rauskommt.
Ja, gut. Okay. Also von mir aus können wir es dann jetzt dabei belassen. Also wir können gerne nochmal, also später nochmal Interview machen. Mhm. Ja, Verena Egobuster, vielen Dank.
Ja, ich danke.
War schön mit dir zu sprechen. Und
ebenso.
Ja, okay, vielen Dank.
Gut, bis bald.
Bis bald.
Tschüss.